Jetzt kommt ein relativ großer Schwenk zurück zu dem, was in der ersten Sitzung doch ein wichtiges Thema war, das Thema der Angst und auch das Thema, wann bin ich wieder gesund, wann gibt es ein Ende der Angst und was macht eigentlich Brustkrebs zu so einer besonderen Krankheit. Stellen Sie sich vor, Sie fahren, wunderbares Wetter, wunderbarer Schnee, am Adelberg Skifahren, es sternt Sie furchtbar auf, Sie brechen sich den Fuß, es kommt der Hubschrauber, Sie fliegen nach Innsbruck ins Spital, Sie werden genagelt und mit Schlingen und Platten hervorragend versorgt. Sie liegen im Spital, Sie wissen, jetzt kommt Physiotherapie, Reha und nach einer gewissen Zeit ist es wieder gut. Eine relativ übliche Art und Weise, wie das abläuft, wenn so eine Geschichte ist. Was macht im Unterschied dazu eine Erkrankung wie Brustkrebs? Und hier haben wir ganz große Unterschiede. Brustkrebs ist eine hochkomplexe psychologische Krankheit. Warum? Wir haben eine emotionale, so nennen wir das in der Psychologie und Psychotherapie, eine emotionale Mehrfachbelegung der Brust. Das ist das Organ, mit dem wir unsere Sexualität leben. Das ist das Organ, das unserer weiblichen Attraktivität ganz große Bedeutung gibt. Das ist das Organ, mit dem wir unsere Kinder ernähren, was unser Oberschenkel oder Unterschenkel im Allgemeinen nicht macht. Das heißt, diese Krankheit tritt auch auf, sehr, sehr oft ohne den geringsten Warnhinweis. Also das natürliche Alarmsystem des Körpers, Schmerzen, Krankheitsgefühl, Unwohlsein, tritt in weit unter 10% aller Fälle auf. Aber, damit es nicht so unkompliziert wird, in dem Moment, wo es einen begründeten Verdacht gibt, entsteht sofort ein massives Gefühl der Lebensbedrohung. Also das erste Mal, indem Sie das Wort Krebs hören, und das werden Sie wahrscheinlich von sehr vielen Patientinnen kennen, die erste Konnotation emotional ist Krebs und Tod, was Sie üblicherweise, wenn Sie sich den Fuß brechen, auch nicht haben. Da Sie diese Konnotation Krebs und Tod ganz am Anfang haben, aber zu einem Zeitpunkt, wo Sie im Allgemeinen, bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen, wo man sieht in der Bildgebung, ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein reines Dezis, wissen Sie am Anfang, wenn diese Definition passiert, nicht, was kann da potenziell rauskommen? Werde ich an diesem Karzinom sterben oder wird es eine kleine brusterhaltende Operation, wo man mit wenig Behandlung durchkommt? Das ist vollkommen unklar und die Dynamik ist so, auch aufgrund der ausgedehnten Medienberichterstattung der zahlreichen Promis, die an Brustkrebs schon gestorben sind, dass sehr, sehr viele Patientinnen sofort das Schlimmste annehmen. Weiters kommt dazu, es kann auch passieren, wie bei diesen berühmten großen Dezis immer wieder erwähnt, es kann rauskommen eine niedrige Malignität, das heißt eine geringe Bedrohung, das ist die tatsächliche Bedrohung des Lebens, aber eine Ablatio, eine massive Veränderung des Körperbilds. Und das ist manchen Patientinnen auch schwer zu erklären. Zu sagen, okay, nein, das bedroht ihr Leben nicht, das ist zum Glück, Gott sei Dank, harmlos, aber leider müssen wir ihnen die Brust abnehmen. Das ist auch in sich ein Widerspruch, weil das für eine Frau und für ein weibliches Leben so eine dramatische Eingriffssituation ist. Und wir kommen noch dazu, die emotionale Höchstbelastung, und das wissen wir aus verschiedenen Studien, ist im Allgemeinen am höchsten in einer Situation, wo die Frauen noch lange nicht in einer Klinik gelandet sind, noch lange nicht in einem Zentrum sind, sondern die ist am höchsten, wenn der Radiologe, die Radiologin sagt, na, das gefällt mir aber nicht. Ja? Na, das kann was Bösartiges sein, eine Frau. Ich überweise es in ein Zentrum. Ja, das ist der Punkt, wo die emotionale Höchstbelastung beginnt Und je nachdem, in welcher glücklichen Situation man sich befindet, wie schnell man einen Termin bekommt, desto länger dauert diese Höchstbelastung an. Und wir alle wissen, wahrscheinlich von uns selber, dass es im Leben von Frauen, auch von sehr vielen Männern, aber wir sprechen heute von Brustkrebs, so eine Wunschlebensperspektive gibt. Und ich habe das hier so ein bisschen fast übertrieben dargestellt. Ich bin eine Frau, ich werde erwachsen, ich finde einen Partner oder auch eine Partnerin, ich bekomme ein Baby, das wird wunderschön sein, ich habe eine Familie, ich werde älter, ich werde Enkelkinder haben und irgendwann einmal, leider Gottes, werde ich sterben, aber das wird hoffentlich irgendwann einmal noch 85 sein. Und das Problem, und warum das so relevant ist bei Brustkrebs, mit dieser Diagnose Brustkrebs bringen Sie genau dieses wunderbare Bild, von dem Sie vielleicht gar nicht gewusst haben, dass Sie es haben, wie ein Hochhaus zum Einsturz. Und zwar in der Sekunde, das passiert ganz schnell. Und ganz schnell wird klar, hoppala, jetzt ist alles anders. Und das ist im Allgemeinen, wenn Sie sich den Fuß brechen, auch nicht der Fall. Außer Sie sind jetzt ein Spitzen-Skifahrer, dann kann das sein. Aber es hat oft nicht diese Dimension, wie es hat bei Frauen, die erfahren, dass sie Brustkrebs haben. Und diese Verbindung von Krebs ist gleich Sichtum und Tod, hat dann auch so ein Gesicht sehr oft. Also ein schlimmes Sterben, ein großes Betroffensein und vor allem ein frühes Sterben. Das ist die ganz große Angst unserer Brustkrebspatientinnen. Und es geht weiter. Auch wenn man sagt, ja, sie haben eine wunderbare Prognose, das ist alles nicht so tragisch, da machen wir jetzt zuerst die Chemotherapie, dann ist auch dieses, wie werde ich ausschauen? Ich verliere meine Attraktivität, ich verliere meine Haare, ich verliere möglicherweise meine Brust. Kann ich meinen Kinderwunsch noch erfüllen, den ich vielleicht habe? Wenn ja, unter welchen Umständen? Mein Mann, mein Partner, meine Partnerin muss mich möglicherweise total unterstützen. Ich muss dem armen Partner jetzt auch noch die Alltagsorganisation umhängen. Ich selber muss mich unter Anstrengung aller meiner Kräfte um Kinder kümmern. Und möglicherweise geht es ja doch schlecht aus. Und möglicherweise sind dann meine Kinder an meinem Krankenbett und es nützt trotzdem nichts. Und jeden Onkologen, den Sie fragen in der Situation, sehr verzweifelt, werde ich wieder gesund, sagt, naja, das können wir jetzt noch nicht sagen, das werden wir sehen, naja, aber eine hundertprozentige Garantie kann ich Ihnen nicht geben. Anders, wie wenn Sie sich den Fuß brechen. Und dann gehen die Gedanken natürlich weiter. Und wenn ich sterbe und ich habe kleine Kinder, wie ist es dann weiter? Der Mann, wie wird auf die Kinder geschaut werden? Wie geht denn überhaupt ein Leben ohne mich? Und wenn das junge onkologische Patientinnen mit Brustkrebs sind, ist natürlich auch die Frage, wer kommt nach mir? Selbstverständlich ist es realistisch, dass dann noch eine Frau kommt, dass noch eine Partnerin kommt und in der Fantasie von betroffenen Patientinnen sind das immer Frauen, die ganz gesund sind und wunderschöne Brüste haben. Im Gegensatz zu einem selber, wo man das Gefühl hat, da gibt es Narben, da gibt es Einschränkungen, da gibt es Schmerzen, da gibt es Müdigkeiten, da gibt es geringere Belastbarkeiten. Und die sitzt dann in meiner Familie und lebt mein Leben. Und wo bin ich? Und genau diese Gedanken, die laufen ab, bevor eine Patientin möglicherweise überhaupt noch eine Klinik betreten hat. Wir wissen das deshalb so genau, weil ich die Ehre habe, auch im Vorstand der Wiener Krebshilfe zu sein. Und die Krebshilfe ist eine Institution, die in zwei Situationen aufgesucht wird, nämlich unmittelbar nach der Diagnose und nach dem Ende der Behandlung. Wenn sozusagen die intramurale Behandlung beendet ist, wo es auch eben psycho-onkologische Begleittherapie geben kann. Und das sind ganz klare Eindrücke, die die Kolleginnen dort schildern. Also das heißt, wann bin ich wieder gesund, ist eine schwierige Frage. Wir wissen, und da spreche ich jetzt ausschließlich über die Psychoonkologie, die Medizin ist von tollen Experten vorher beschrieben worden, von der Onkopsychologie, ich mache einen Unterschied zur Psychoonkologie, wo ganz andere Fragen relevant sind, in der Onkopsychologie geht es um die Behandlung von reaktiven, psychischen Belastungen und krankheitswertigen Störungen, also keine vorbestehenden psychischen Erkrankungen, sondern wir sehen sehr häufig, dass nach einer Krebsdiagnose in erster Linie Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Somatisierungsstörungen, heißt, das Problem ist in der Brust, aber mir tut am ganzen Körper dauernd alles weh. Ja? Es gibt aber keine Substrate dazu. Man macht Bildgebung, man macht Testverfahren, man findet nichts. Somatisierungsstörungen sind danach sehr häufig. Posttraumatische Belastungsstörungen, ja, das ist etwas, was sehr oft hausgemacht ist. Mir fällt mir gerade ein Beispiel an, einer Patientin, die zur Kontrolle kommt und einen Lungenbefund mitbringt und fragt, da sind so Flecken beschrieben, was kann denn das sein? Und es sagt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt unwirsch drauf, na, was soll das schon sein, Lungenmetastasen. Dann haben sie allerbeste Bedingungen für eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das kommt leider Gottes immer noch vor. Sexuelle Funktionsstörungen, gerade bei jungen Frauen, so gut und so heilsam antihormonelle Therapien sind, sie haben gravierende Nebeneffekte auf die Sexualität, auf die Libido, auf das sexuelle Empfinden können, auf die Lubrikation in der Scheide und auch auf die Stimmung. Und was wir natürlich auch sehen, sind Kommunikationsstörungen. Und das Typische, was Sie da sehen, ist ein Paar. Die Frau fürchtet sich vor der Krankheit, vor der Behandlung, vor dem Tod, erzählt es aber ihrem Mann nicht, um ihn gar nicht auf die Idee zu bringen, dass sie sich fürchtet. Der Mann recherchiert im Internet, konfrontiert sich mit allen möglichen schrecklichen Dingen, die man dort findet, redet mit seiner Frau aber nicht im Gedanken, na, dafür will ich sie verschonen. Und schon haben wir zwei sehr einsame Menschen, die sich vor demselben fürchten und nicht in der Lage sind, darüber zu kommunizieren. Das Spital, so ungeliebt es für Patientinnen sein kann, ist doch ein ganz festes, haltendes Netz. Da gibt es immer wieder Leute, mit denen kann man reden, die kann man fragen, man kann mit anderen Patienten kommunizieren. Und wenn die Behandlung beendet ist, und so eine gestandene onkologische Brustbehandlung kann ja durchaus ein Jahr lang dauern, dann fällt ein engmaschiges Netz weg. Und das ist erleichternd auf der einen Seite, Gott sei Dank, ich muss nicht mehr dauernd in dieses AKH, und auf der anderen Seite, die wollen mich erst in 3 Monaten wieder sehen und habe, was mache ich bis dahin? Was tue ich, wenn ich eine Frage habe? Was ist, wenn mir irgendwas wehtut? Also die Unsicherheit ist sehr, sehr groß. Erschöpfung ist ein großes Thema, also dieses Gefühl von Fatigue, aber auch möglicherweise Burnout, wenn man zu schnell beginnt, wieder zu arbeiten. Es gibt eine dringliche Erwartung von Normalität aus der Umwelt, also die Arbeit will wissen, wann kommen sie wieder, mit wie vielen Stunden fangen sie an, super, du bist wieder da, wir haben schon so auf dich gewartet, hier. Das ist ein häufiger Effekt. Und man weiß auch in dem Moment, wo man da ist, ist man da. Und nach 2 Tagen nimmt keiner mehr Rücksicht. Die Kinder freuen sich und sagen, juhu Mami, jetzt können wir endlich wieder Punkte, Punkte, Punkte. Auch die Partner sagen, fein, meine Frau, jetzt ist alles überstanden, sie ist nicht mehr so zentriert auf ihre Krankheit, jetzt wird sie sich vielleicht auch mir wieder mehr zuwenden, wo ich die ganze Zeit den Rücken freigehalten habe und den Haushalt geschupft und alles erledigt. Vielleicht darf ich jetzt als Mann, als Geliebter auch wieder vorkommen, auch das ist schwierig. Und es kommen natürlich dann auch nach der Behandlung Fragen, die man auf später verschoben hat, eben die Partnerschaft. Wie wird man Sexualität leben? Wie gehe ich um mit dieser Brust, die doch sehr verändert erlebt wird? Egal ob Ablatio oder Operation, traue ich mir denn das überhaupt wieder in die Sexualität zurückzugehen? Traue ich mir, mich selber, meinem Partner unbedeckt zuzumuten? Was ist mit Kinderwunsch? Was ist mit Verhütung? Und bei den BRCA positiven Patienten natürlich auch diese ganze Frage der prophylaktischen Operationen, wann, was, in welcher Reihenfolge, mit welchen Folgen. Das heißt, wir wissen, dass die Psyche länger braucht als der Körper. Also man kann nach einem Jahr Krebstherapie wunderbar behandelt sein und es kann sein, dass die wirklichen psychischen Probleme erst ein halbes Jahr bis Jahr danach beginnen. Weil am Anfang reißt man sich zusammen, versucht so zu tun, als könnte man an dem, was vorher war, nahtlos anschließen und es gelingt nicht. Man probiert es noch mehr, man erschöpft sich noch mehr und man geht aber aus einer Situation hervor, wo die Ressourcen sehr erschöpft sind und es kommt sehr oft ein Jahr nach der Behandlung zu einem großen Zusammenbruch, weil es einfach zu viel ist. Wichtig ist auch zu wissen, anders als bei diesem Bruch des Beines, wo man sagen kann, Gott sei Dank, das ist vorbei, ja, wenn das Wetter umschlägt, dann spüre ich es noch ein bisschen, aber ansonsten alles bestens. So kann man das mit Brustkrebs nicht machen. Man kann zwar sagen, ja, es ist abgeschlossen, aber ich muss am Anfang 2 Jahre lang alle 3 Monate zur Kontrolle gehen und weiß, 5 Jahre insgesamt Nachsorge, aber wenn ich nachgefragt habe, wann bin ich gesund und bin ich ganz sicher, dass da nichts mehr kommen kann, kommt eben die Antwort, naja, ganz sicher können wir uns nach dem momentanen Stand der Wissenschaft nicht sein, es gibt Spätrezidive und es gibt ein Restrisiko. Und das heißt, dass man den Sack nicht zumachen kann. Und zu verschiedensten Gelegenheiten geht der Sack wieder auf. Es kommt dazu, dass im Körperbild, wie wir Psychologen das nennen, die Brust eben ein mehrfach sehr emotional belegtes Organ ist und dass diese Brust auch durch so eine Krankheit umdefiniert sein kann. Nämlich als der Ursprung des Bösen und man das Gefühl hat, drüber duschen, irgendwie abtrocknen, nicht hinschauen, irgendein BH, der stützt, aber so dieses Gefühl, ich bin stolz auf meine Brust, ich habe gerne ein schönes Dekolleté, ich fühle mich wohl mit meinem Körper, ist sehr schwierig. Und es ist wichtig, dass man als Psychoonkologin, als behandelnder Arzt, Ärztin, dass man nachher auch den Leuten sagt, ja, das kann man vorübergehend so erleben, aber, und man macht eine positive Umdefinition, man sagt, wissen Sie, das ist auch Ihre verletzteste Stelle. Das ist die Stelle an Ihrem Körper, wo Sie am meisten Leid ertragen haben. Und was machen Sie denn zum Beispiel mit einem Kind, ja, das viel Leid ertragen musste? Das nehmen Sie her und das streicheln Sie und das behandeln Sie ganz nett. Und bitte machen Sie das auch mit Ihrer Brust. Das ist sehr, sehr wichtig, dass da wieder ein gutes Körpergefühl, ein guter Körperbezug kommen kann. Es kommt natürlich auch so, dass in dieser Zeit nach dem Spital diese Kiste der verbotenen und verbannten Gefühle wieder aufspringt. Also Sie kennen wahrscheinlich alle diese Patientinnen, die stellen all ihre Abwehrmechanismen auf, gehen pfeilgerad durch die Behandlung durch. Man hat das Gefühl, wahnsinnig starke Frau, total tough, gehen dadurch, alles positiv. Und wenn diese Behandlung vorbei ist, geht jeder einzelne Abwehrmechanismus langsam auch in die Erschöpfung und schlafen. Und es kann eben auch sein, dass gerade nach dem Ende einer Behandlung dann erst Gefühle wie Angst, wie Sorge, wie Betroffenheit, wie Verletzung, wie Kränkung, wie Verzweiflung kommen. Und das ist nicht dysfunktional, sondern das ist normal in der Verarbeitung von Gefühlen. Und natürlich ist es dann auch so, zum Beispiel bei erkrankten BRCA-Patientinnen sich zu überlegen in weiterer Folge, wo alle anderen die Behandlung dann schon hinter sich haben, wie mache ich denn weiter? Wie gehe ich mit prophylaktischen Operationen um? Wann ist ein guter Zeitpunkt für die mögliche prophylaktische Operation einer oder beider Brüste, wann ist ein guter Zeitpunkt für die Eierstöcke? Das ist extrem abhängig von der Lebenssituation, von der persönlichen Situation, von der Bedeutung einer Brust in der Sexualität, von der Erschöpfung und vielen anderen Faktoren auch. Also da können sehr viele Gefühle dann erst zum Tragen kommen. Und eines ist mir ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen. Vor allem die Angst ist das wichtigste Thema der Nachsorge aus psychologischer Sicht. Depression auch, aber nicht so intensiv wie Angst. Angst ist das Wichtigste. Und wir unterscheiden hier ganz klar zwischen Progredienzangst, also die Angst vor dem Weiterschreiten der Krankheit, und anderen Angststörungen. Die Angst vor dem Weitergehen der Krankheit ist nicht gleichzusetzen mit generalisierten Angststörungen und ähnlichen Dingen. Da gibt es ganz klare Unterscheidungen. Progredienzangst bezieht sich auf die Krebserkrankung, auf das Weitergehen und generalisiert nicht auf alle Lebensbereiche. Da geht es nicht darum, traue ich mich, das Haus zu verlassen, oder wenn ich das und das jetzt esse, muss ich da Angst vor irgendwas haben, sondern da geht es rein um das Fortschreiten der Krankheit. Das ist etwas anderes, das ist angemessen, speziell am Anfang, und es ist unvermeidbar. So gut wie jede Frau nach Brustkrebs wird das mehr oder weniger haben. Das wird mit der Zeit besser, aber es ist bei so gut wie allen Patientinnen unmittelbar nach dem Abschluss einer Behandlung vorhanden. Wann hat diese Progredienzangst ihre Spitzen? Klarerweise vor Kontrollen. Also schon eine Woche, bevor man dann zum MRT, Ultraschall, Mammographie geht, sozusagen steigt die Angst hoch an, geht ganz hoch hinauf, fällt aber unmittelbar, wenn das Ergebnis gut ist, sofort wieder ab. Ja? Und sehr oft kommt natürlich auch die Frage, wie lang wird das dauern? Und ich sage dann drauf, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber bitte rechnen Sie damit, es ist normal, dass das auftritt. Und aus meiner Erfahrung wird es mit Mal zu Mal schwächer. Aber rechnen Sie damit, es wird noch weiter auftreten. Zeit ist der wichtige Faktor. Was dann sehr speziell ist, und darum habe ich vorher so weit ausgeholt in der Erklärung dieser Psychodynamik der Krankheit: Frauen bekommen Angst bei Unwohlsein und Schmerzen. Das heißt, hat es einen früher hier gezwickt, haben die Leute gesagt, aha, was habe ich denn gegessen, komisch, da tut es mir weh. Nach einer Brustkrebserkrankung ist der erste Gedanke, Lebermetastasen. Ja? Oder ganz, auch wenn einem nur unwohl ist. Ja? Also der erste Gedanke ist die Metastasierung. Und dann wird natürlich sofort ganz genau geschaut, dann geht es oft um Bildgebung, die natürlich Entlastung bringen kann. Aber es kann auch dazu kommen, dass Angst besteht, wenn es einem ganz gut geht. Ja, weil man hat es ja auch nicht gemerkt, wie man den Brustkrebs bekommen hat. Also wenn ich mich jetzt wohlfühle, ist es ja auch keine Garantie dafür, dass alles gut ist. Also das heißt, das Angstniveau steigt gravierend an. Wenn Prominente versterben, wenn Mitpatientinnen versterben, wenn man kaum eine Zeitung aufschlagen kann, wo nicht irgendwas drinnen ist, dann geht es genauso mit der Progredienzangst. Wenn man wieder auf die Station muss, wenn man wieder in die Ambulanz muss. Interessanterweise aber auch eben bei guter Stimmung und bei Wohlbefinden, da hat man so ein bisschen ein magisches Denken. Ich darf jetzt nicht zu positiv sein, ich darf nicht zu sicher sein, weil so nach dem Motto, da geht der Esel aufs Eis tanzen und womöglich ziehe ich das Unglück irgendwie an. Also auch das kann Angst machen. Ja, und ich möchte nur sagen, dass diese Zeit in der Nachsorge eine Phase der psychischen Höchstleistung ist, weil es immer wieder kommt und weil es zeitkonstant über eine gewisse Zeit bestehen bleibt. Das kann man auch nicht verhindern und man kann auch keine Abkürzungen machen. Da muss man durch. In der Nachsorge gibt es viele Themen, die wir psychoonkologisch machen, das möchte ich jetzt ein bisschen kurz halten, damit wir dann in die Ausstellung kommen. Aber es geht darum, und das ist das Wichtigste vielleicht, dass man aus diesem Compliant, Adherent sein, also es gibt ein Tumorboard, das vorschlägt, ganz kompetent vorschlägt, eine Patientin, die dem zustimmen muss, auch eigene Dinge einbringen kann, aber letztendlich Expertenratschlägen folgen sollte im Sinne ihrer besten Gesundheit. Und jetzt geht es wieder um was anderes, wo man sagt, Kniefrau, wunderbar, Sie sind tumorfrei, gehen Sie hinaus ins Leben, machen Sie alles, was Ihnen Spaß macht, lassen Sie es sich gut gehen, genießen Sie es, alles wird gut sein. Ja? Und die Frauen sind zurückgeworfen auf, fühle ich mich wirklich gut, darf ich denn diesem Körper vertrauen, der sich so gegen mich gewendet hat? Wenn ich was spüre, spüre ich das Richtige, verpasse ich nichts. Also das ist mit großer Angst verbunden. Es kommt dazu, dass sehr viele Leute sich genieren nachher. Jetzt ist das eh schon so lang her, ich habe noch immer so viel Angst, ich bin immer noch deprimiert, ich bin so erschöpft, Burnout. Ja? Dann ist es wichtig, und das ist mir so wichtig, auch was da ganz am Anfang angesprochen worden ist vom Professor Gnant, die Onkologie ist eine multidisziplinäre Behandlungsform. Das heißt, da gibt es nicht nur die Onkologen, Onkologinnen, sondern gerade bei diesen Dingen macht es sehr viel Sinn, weiter zu verweisen. Und zwar mitunter ist eine psychiatrische Unterstützung mit psychopharmakologischer Verordnung durch Psychiater, Psychiaterin, Hausarzt, Hausärztin von großer Bedeutung. Manchmal kommt man aus gewissen Angstzuständen nur so fürs Erste raus. Manchmal bekommt man Schlafstörungen fürs Erste nur so in den Griff. Die Psychoonkologie als mein Feld, die sozusagen durch Gespräche, wo es um Angst und Angstbewältigung geht, empfinde ich natürlich auch als sehr wichtig. Aber auch, und das möchte ich immer wieder dazu sagen, wir haben in Österreich ein wunderbares Netz an onkologischer Rehabilitationsmöglichkeit. Bitte nutzen Sie es. Es ist gerade in der Nachsorge, gerade wenn es um Angst geht und Auseinandersetzung mit diesen Themen, sehr, sehr wichtig. Und zuletzt noch der Versuch, eine Antwort auf die Frage, wann bin ich wieder gesund? Es gibt diese sehr, sehr alte Definition der WHO aus 1948, die aber doch in alle gesundheitsfördernden Papiere, sei das die Ottawa-Charta oder das Thailand-Protokoll, eingegangen ist, wo Gesundheit als Zustand psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens definiert wird und nicht nur das Freisein von Gebrechen. Was ist daran so wichtig? Es ist ein subjektives Gefühl. Zwei Leute können genau dieselben Beschwerden haben und der eine kann sich wahnsinnig krank fühlen und der andere kann sich gesund fühlen. Und das Wichtige daran ist, dass genau dieses subjektive Gefühl, wenn man alle drei Kategorien, das Körperliche, das Medizinische, das Physische, das Psychische und das Soziale ins Auge nimmt, es gibt immer etwas, was man gestalten kann dabei. Und das ist gut, weil es ist gestaltbar, es ist machbar, es ist unterstützbar und Sie kennen sicher alle dieses Konzept der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, also das Verhindern von Krankheiten, wenn Krankheiten möglichst gut behandeln, lang stabil halten und wenn nicht mehr möglich, dann auch eine gute palliative Phase und auch ein gutes Sterben zu ermöglichen. Man kann immer etwas machen. Man kann immer subjektiv dazu beitragen, dass Leute sich gesund fühlen, so gut es halt eben geht. Und in dem Sinn möchte ich Ihnen nur sagen, Mut zur Multidisziplinarität und eine große Ermutigung dazu zu reden, weil Reden hilft. Dankeschön.